Gianni Infantino sammelt Stimmen für seine Wiederwahl als FIFA-Präsident. Seine Gegner brauchen noch einen Kandidaten und der angedrohte UEFA-Boykott, der könnte schon nächsten Monat in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Die aktuelle Lage in der Causa Infantino und die Frage, wie realistisch ist eigentlich seine Wiederwahl, das alles besprechen wir jetzt hier im Podcast bei NTV Sport. Bang, bang. Eine neue Folge von FIFA gegen UEFA, der Machtkampf, so oder so ähnlich könnte es auch heißen, jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Ich bin Kevin Schulte und grüße meinen ntv.de-Kollegen Tobi Nordmann. Hi.
Hallo Kevin, ich freue mich, dass wir heute eine neue Runde im Boxkampf analysieren dürfen.
Ja, tatsächlich gibt es ja erneut viel zu besprechen, auch wenn die letzten Tage so ein bisschen ruhiger waren. Aber hast du heute schon den Insta-Account von Gianni Infantino gecheckt? Ich war ja fast enttäuscht.
Selbstverständlich, das ist ja mittlerweile zu meiner Tagesroutine geworden. Im Frühdienst 5.40 Uhr erst Kaffee, dann Gianni, dann geht's los. Ja, bin ich bei dir. Es ist, glaube ich, der zweite Tag in Folge, wo es im Instagram-Story-Bereich von Gianni Infantino sehr ruhig geworden ist, beziehungsweise eigentlich ja fast schon ein schwarzes Loch. Der letzte Eintrag ist, glaube ich, ein Recap und ein Dankeschön an die drei WM-Gastgeber. Er tut irgendwie so, als wäre gar nichts im Schwange. Das ist schon ein bisschen erschütternd und ein bisschen ernüchternd. Da bin ich bei dir.
Ja, es geht jetzt halt wirklich ein bisschen ruhiger zu, nachdem aber das Ganze ja nochmal über das vergangene Wochenende und über den Start in die Woche hinweg durchaus an Fahrt aufgenommen hatte. Die Woche hatte ja wirklich knallig begonnen mit diesem offenen Brief der UEFA. Zuvor hatte die FIFA das Ganze noch weiter angeheizt. Stichwort, wir sind entschlossener denn je. Also da ist von Aufgabe bei Gianni Infantino nicht den Hauch einer Spur. Wie bewertest du jetzt so den aktuellen Ist-Zustand in diesem großen Duell der beiden Verbände?
Ja, es ist gerade so ein bisschen, wenn wir nochmal die Analogie zum Boxkampf aufgreifen wollen, irgendwie so eine fünfte, sechste Runde. Beide haben in den ersten Runden versucht, beziehungsweise vor allem UEFA hat versucht, einen K.O.-Schlag anzusetzen. Das hat nicht funktioniert. Infantino hat sich da, so hatte man dann den Eindruck, hat sich da erstmal wieder befreien können, sich eine Atempause verschafft zwischendurch, um dann nochmal auf den Instagram-Kanal von Gianni Infantino zu sprechen zu kommen, hatte er wirklich fast schon eine Werbekampagne für sich selber gestartet, regelmäßig veröffentlicht, welche Länder, welche Fußball-Ikonen an seiner Seite stehen. Da ging es ja doch relativ rege zu. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade belauern sich beide Seiten und bereiten den nächsten Schlag vor, wobei das ja tatsächlich die Schläge eher von der UEFA ausgehen. Infantino ist ja eher in einem aggressiven Verteidigungsmodus, du hast es gerade angesprochen. Das Statement der FIFA, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, warum sie dieses Statement veröffentlicht haben. Es gab einen Medienbericht aus England, wo es darum ging, dass Gianni Infantino in seiner Zeit als bei der UEFA, ich glaube, er war damals schon Generalsekretär, eine sehr hohe Abfindung an eine Mitarbeiterin gezahlt haben soll, die angeblich seine Geliebte gewesen sei. Die UEFA hat bestätigt, dass es so eine Zahlung gab. Und die FIFA verweist ohne den Bericht explizit zu nennen auf erneute Falschmeldungen rund um Gianni Infantino und hat deswegen in den Attacke-Modus entschlossener denn je und wir werden die FIFA verteidigen geschaltet. Ja, Infantino gerade tatsächlich einigermaßen ruhig, UEFA auch seit Mittwoch mehr oder weniger Schweigen im Walde. Eigentlich sollte es ja im Rahmen des europäischen Supercups zwischen PSG und Aston Villa eine Krisensitzung geben, wo Schifferin nochmal alle auf den gemeinsamen Weg einschwören wollte, so richtig durchgesickert, was dabei rausgekommen ist, nichts, beziehungsweise eigentlich ist nichts durchgesickert. Und so sind wir am Ende der Woche mit Einzelmeldungen unterwegs. Neuseeland hat heute Gianni Infantino das Vertrauen entzogen. Gestern wurde bekannt, dass 6 arabische Staaten aus dem arabischen Raum sich pro Infantino bekennen. So ist der aktuelle Stand.
Ja, und dann habe ich noch gelesen von den Komoren und Malawi, die auch mal erklärt haben, warum sie eigentlich pro Infantino sind. Aber das sind ja auch beides Nationen aus dem afrikanischen Kontinentalverband, der ja ohnehin sich bereit erklärt hat, geschlossen dann auch Infantino zu wählen. Wobei man da natürlich auch abwarten muss. Bis dahin vergeht noch einiges an Zeit. Man weiß nicht, was noch alles rauskommen wird. Ich denke, wir können mal prognostizieren, dass das Ganze auch sicherlich noch an Fahrt wieder aufnehmen wird, auch wenn jetzt gerade so ein Zustand ist, wo Ja, wo sich auch bei der UEFA keiner so richtig aus der Deckung wagt, habe ich das Gefühl, gerade weil man da ja auch die offene Frage dann erst beantworten muss, wer tritt denn am Ende überhaupt gegen Gianni Infantino an? Da weiß ja auch noch keiner irgendwas, ob man es dann wirklich mit einem UEFA-Kandidaten versucht, ob es Alexander Čeferin als UEFA-Chef selbst versucht oder ob man vielleicht dann auf den CONCACAF-Verband geht, wo der Kollege Montigliani, heißt er glaube ich, ja auch dann als Kandidat vielleicht bereitsteht. Aber diese Entscheidung braucht es ja dann irgendwann auch. Ne? Die darf jetzt aber auch nicht zu früh kommen. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Gemengelage wie in der Politik auch, ne? wenn der Spitzenkandidat gesucht wird. Aber aus einer Situation heraus, die jetzt ja vor 2 Monaten so noch nicht denkbar war, dass überhaupt das Ganze eng wird für Gianni Infantino.
Genau, es wird ja auch als historische Chance für den Weltfußball irgendwie bewertet, dass Infantino jetzt so geschwächt ist, dass man ihn eventuell oder dass man verhindern kann, dass er in eine dritte Amtszeit geht, und wenn man diese historische Chance nutzen will, dann muss man das natürlich extrem gut vorbereiten und kommt damit Schnellschüssen nicht weiter. Das ist ja auch eine Lehre, die UEFA aus den vergangenen Tagen durchaus ziehen kann. Egal, was passiert ist, klar, also dieser Brief von den 3 großen Verbänden, UEFA, Asien und Nord- und Mittelamerika und Karibik, der hat natürlich den Druck erhöht, und es heißt ja auch 136 Mitgliedsverbände oder die Macht auf 136 Mitgliedsverbände vereinen die sich, aber es gibt keinen Fraktionszwang, und wir haben es jetzt schon oder sehen es ja schon mit Mexikos, einer in Mittelamerika ausgeschert und mit dem einen oder anderen arabischen Land, und Bhutan und Sri Lanka müssten es dann auch Asiaten sein, die schon ausgeschert sind. Von daher ist es ja keine Opposition von 136 Nationen, die sich gegen Infantino stellen. Also ich glaube tatsächlich, die UEFA hat gelernt, dass sie mit den Schnellschüssen nicht erfolgreich sind, dass sie zwar Infantino schwächen können, dass sie ihn ins Wanken bringen können, dass sie ihn vielleicht auch vorübergehend auf die Bretter schicken können, aber dass sie ihn jetzt nicht mit einem K.O.-Schlag aus dem Amt hauen können. Und deswegen ist diese Chance, wie du schon sagst, die muss sehr gut vorbereitet werden. Sie brauchen einen sehr guten Kandidaten, einen, der nicht so ein bisschen der europäische Moralapostel ist, sondern einen, der wirklich auch alle Teile der Welt versteht, weil das ist sicherlich auch ein Punkt, der in dieser ganzen Infantino-Debatte auch ein bisschen außen vor gelassen wird oft oder an manchen Stellen außen vor gelassen wird, dass Europa mit reichen oder sagen wir mal reicheren Nationalverbänden sicherlich einfach nochmal ganz anders dasteht, als es, wie du gerade sagst, Malawi und wer war das andere? Sudan? Nein, was hast du gesagt?
Komoren.
Die Komoren, genau. Da geht es natürlich um ganz andere Gelder, ne? Da geht es um Sponsoren, da geht es um vielleicht auch vorhandene finanzielle Mittel, um Partizipation an Wettbewerben, um UEFA-Qualifikationen, wenn du da einen interessanten Gegner zugelost bekommst, ein Stadion vielleicht voll machen kannst, da kannst du natürlich schon irgendwie auch ein bisschen Geld mit verdienen. Das wird bei manch anderen kleinen Verbänden wie jetzt Malawi und den Komoren eher nicht der Fall sein. Deswegen, du brauchst einen Kandidaten, der diese europäische Idee vertritt, eine neue FIFA zu bauen, eine moderne FIFA, eine, die sich vielleicht auch die Macht aufteilt. Es gibt ja einen Vorschlag, der vielleicht besser gealtert ist denn je. Ich glaube, er ist 9 Jahre alt, von Čeferin, der gesagt hat, warum die FIFA nicht als Art Aufsichtsrat von allen Kontinentalbossen führen und das Amt des Präsidenten quasi durchrotieren zu lassen, alle 1-2 Jahre, sodass sich diese Macht verteilt und du nicht diese Netzwerke aufbauen kannst, die Infantino auch aufgebaut hat, um seine Macht zu sichern. Das wäre vielleicht ein Modell, auf das man sich gut einlassen könnte oder das man sich gut vorstellen könnte. Aber du brauchst halt diesen einen Kandidaten, der nicht nur die UEFA, die europäische Perspektive vertritt, sondern der auch versteht, warum Länder wie Malawi Infantino unterstützen oder warum sie, also wie sie von ihnen profitiert haben, den braucht es halt, um dann wirklich realistische Chancen haben, nächstes Jahr einen neuen FIFA-Präsidenten zu bekommen.
Ja, gut, dass du es ansprichst, was da jetzt ja auch in der medialen Debatte wieder hervorgekommen ist, nämlich dieser Vorschlag eines Rotationsprinzips, eines Rotationsmodells. Mark Pete, mit dem ich ja hier in der vorletzten Folge gesprochen hatte, Ex-FIFA-Berater, hat das ja auch nochmal aufgeworfen. Es ist ein alter Vorschlag, der jetzt aber natürlich wieder Resonanz findet. Und also das ganze Modell kannst du ja erst danach mit einem neuen Präsidenten dann wirklich umbauen. Ich finde, das muss man sich auch klar machen. Also für die Machtübergabe braucht es ja erstmal einen Gegner, den Infantino hat. Weil da können sich ja jetzt nicht die Chefs der Kontinentalverbände zusammentun. und dann hier im Paket gegen Infantino antreten. Also das braucht es ja schon. Es muss ja jetzt erstmal vorbereitet werden und da bin ich halt sehr gespannt, wer das macht. Würde sich aus meiner Sicht deutlich besser der Kandidat, der Präsident Vittorio Victor Montagliani aus dem CONCACAF-Bereich, also Nord-, Mittelamerika und Karibik, eignen als jetzt Schäferin, ist meine Meinung. Und wenn du das dann geschafft hast, dann schnell irgendwie das Ganze umbauen, meinetwegen auch auf einen Präsidenten komplett verzichten und einfach so ein Board drüber stehen haben, ne, wo alle Kontinentalverbände vertreten sind, klingt für mich auf jeden Fall nach einem gangbareren Modell für die Zukunft.
Ja, also wir vergessen ja auch immer, jetzt gerade, wo Sepp Blatter sich ja auch auf die Seite des Guten schlägt, dass er natürlich auch Teil der anderen Seite war, also die Skandaljahre unter Sepp Blatter, die sind ja auch nicht vergessen, vielleicht in der ganzen aktuellen Diskussion manchmal ein bisschen verdeckt, aber wir haben es dann tatsächlich jetzt zweimal gelernt, wenn du einen Menschen und in dem Fall einen Mann an der Macht stehen hast, der quasi zum Allmächtigen, zum Alleinherrscher wird, das macht die FIFA reicher, das gibt mehr Geld, aber das ist in Summe keine gute Idee für den Fußball an sich und deswegen bin ich da ganz deiner Meinung, dass es halt so ein Zwei-Stufen-Modell braucht. Du brauchst diesen Kandidaten, der schafft, Infantino aus dem Amt zu spülen und der auch diese Zwei-Schritt-Strategie offensiv verfolgt und sagt, wir werden uns danach darum bemühen, das Ganze umzubauen. Vielleicht nach dem Modell UN-Sicherheitsrat, du hast halt irgendwie 5, 6 Kandidaten oder in dem Fall dann Verbände, die das unter sich aufteilen. In der SZ, in der Süddeutschen Zeitung stand drin, dass man dann vielleicht auch sowas machen könnte wie einen Primus inter pares, also einen, der dann zumindest mal vorübergehend den Vorsitz hat, der dann vielleicht, wenn es bei einer geraden Summe an Teilnehmern zu einer Stichentscheidung kommen muss, der dann vielleicht das letzte Wort hat, wäre sicherlich denkbar. Aber ja, also 100%ige Zustimmung, dass das bei einer modernen FIFA sicherlich ein Zwei-Schritt-Modell sein muss und sich das von diesem Alleinherrscher, der dann auch den Apparat bei der FIFA für sich umbauen kann und dann auf den wichtigen Positionen ja eher hörige Mitarbeiter hinstellt, das sollte der Vergangenheit angehören oder beziehungsweise in Zukunft keine Rolle mehr spielen.
Ja, gibt 6 Kontinentalverbände, das heißt, es könnte dann auch 3-3 in den Stimmen ausgehen und dann brauchst du natürlich wirklich einen, der das Ganze entscheidet und da könnte man es ja dann wirklich so machen, dass das einfach durchrotiert, irgendwie jährlich wechselt und dann bei Stimmengleichheit diese Stimme entscheidet von dem Vorsitzenden des Gremiums. Aber da sind wir jetzt auch sehr weit, ne, auch sehr weit noch von entfernt, denn man muss ja auch sagen, nicht nur die UEFA hat jetzt noch ein bisschen Zeit, einen Gegenkandidaten aufzubauen, sondern Gianni Infantino hat ja auch Zeit, möglichst viele auf seine Seite zu ziehen. Also wenn jetzt zeitnah in den nächsten Wochen dieser FIFA-Kongress wäre und nicht erst am 18. März 2027 in Marokko, dann wäre ich mir gar nicht so sicher, ne, ob Infantino da nicht noch das Ganze umdrehen kann. Ich glaube, die UEFA und die anderen Gegner Infantinos hoffen einfach darauf, dass noch mehr Negatives rauskommt, noch mehr, was eben auf sie dann, auf ein neues Modell potenziell einzahlt. Dass sie natürlich irgendwie einen vernünftigen Kandidaten, Gegenkandidaten brauchen, ist ohnehin klar. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt so die Gemengelage. Und wenn wir aber mal eben auch die Perspektive wechseln. Gianni Infantino wird sich auch sagen, ja, auch ich habe noch Zeit, hier den ein oder anderen kleineren Verband vor allen Dingen auf der Welt umzudrehen.
Ja, und es ist natürlich auch irgendwie ein Hochrisikospiel, wenn du das so betreibst, wie du es gerade skizziert hast, auf der einen Seite darauf zu hoffen, dass es vielleicht weitere Enthüllungen gibt, die ihn dann wirklich aus dem Amt spülen oder halt auch der juristische Ärger. Wir hatten das auch schon auf der Seite. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, dass es ja auch um mögliche Vorverträge geht bei dieser Geschichte mit dem Verkauf der WM-Rechte, wo die FIFA oder
Eckart?
Auch in
der Ex-Eckart,
genau, der war es.
Kommissar,
genau. Ja. Genau. Ich konnte es ja auch nicht belegen, aber er hat ja zumindest gesagt, dass sowas auch möglich ist, wenn es da Vorverträge gibt, dass da auch eine juristische Konsequenz Infantino droht, die ihn ja dann womöglich auch für das Amt nicht mehr tragbar macht. Das muss man halt mal abwarten, aber es ist tatsächlich auf der einen Seite halt riskant, weil was sollst du als UEFA oder auf was setzt du, was du noch ins Feld führen kannst? Ich meine, diese Einmischung Trump, die rote Karte, Rums war sie abgeräumt bei der Weltmeisterschaft. Jetzt diese WM-Verkauf, das hat ihn alles nicht aus dem Amt gespielt, das hat ihn beschädigt, klar, keine Frage. Aber das sind ja schon rote Linien, wo wir als normale Fußballfans irgendwie sagen, alter Schwede, da ist jetzt aber auch mal, also mindestens nicht nur eine rote Linie, da sind eher 10 bis 15 oder 35 überschritten und dann hältst du noch bisschen nach, als in den letzten Jahren alles passiert ist, und dann ist dieser Mensch ja ohnehin schon nicht tragbar. Also was für ein martialisches Wort, was für ein Geschoss willst du da jetzt noch abfeuern, dass Infantino wirklich so stark beschädigt, dass er sagt, okay, das war's, oder sich dann alle Teile der Welt oder was weiß ich, wie viele Teile der Welt dazu bekennen und sagen, nee, okay, das war's jetzt wirklich endgültig und wir haben diese 106 Stimmen sicher und jetzt kann's losgehen. Und auf der anderen Seite natürlich Infantino, der seine Netzwerke da laufen lassen kann, der weiter Verbündete sammeln kann und der vielleicht auch darauf setzen kann, wie die FIFA es ja sagt, wir sind entschlossener denn je, zu sagen, diese ganze Geschichte für sich zu nutzen und sagen, ey, das ist eine ganz schöne Schmutzkampagne, die da gegen mich gefahren wird, und dass du dann aus Trotz und Solidarität dann doch an die Seite von Infantino springst, als jetzt der ein oder andere Nationalverband, der vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge hat, wie wir Europäer das haben.
Ja, wir können ja mal schauen, wie so ein potenzieller Weg zur Mehrheit für Gianni Infantino aussehen könnte. 211 Verbände gibt es, das heißt 106 wären für die einfache Mehrheit nötig. Es läuft ja dann so, dass man im ersten Wahlgang eine Zweidrittelmehrheit bräuchte, das wären 141 Stimmen, das ist jetzt gegenwärtig Stand jetzt ausgeschlossen, aber dann reicht im zweiten Wahlgang eine einfache Mehrheit, und von den 106 Stimmen, die er braucht, hat er de facto, sehr wahrscheinlich, auch hier Stand jetzt, Afrika komplett im Boot, 54 Stimmen. Das heißt, er hat ja schon einen großen Grundsockel, auf den er bauen kann. Dann Südamerika, CONMEBOL-Verband, ist tendenziell auch pro Infantino, beziehungsweise einige Verbände haben ihn auch schon offiziell endorsed. Also Argentinien, ich glaube Paraguay auch dabei, Kolumbien hat ja auch eine Reise dorthin unternommen, genau. Und dann wären wir im Extremfall, wenn komplett Südamerika mitstimmt, bei 10 weiteren Stimmen, dann hätten wir 64. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was Asien macht. Die sind gespalten, das sieht man auch jetzt schon. Wir haben einen Verband wie Jordanien, der klar sagt, kein Infantino mehr. Wir haben aber auch von dir genannte Verbände, auch darunter Kleinstverbände, die sich anders entscheiden. Wir haben Saudi-Arabien, die noch keine offizielle Mitteilung rausgegeben haben. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Und wenn wir dann bei Asien schauen, das sind insgesamt 46 Verbände, 20 bis 25 kleinere Mitglieder, jetzt immer nicht nur, was die Landesgröße anbetrifft, sondern einfach die Bedeutung für den Fußball und die Partizipation auch am Weltfußball, würde ich schon sagen, ist Asien sehr gespalten. Du hast diese riesen Powerkräfte wie Japan, Südkorea und so, ne? Australien, die ja auch im asiatischen Fußballverband sind, aber dann hast du eben auch sehr viel kleinere Verbände. Ja, und wenn er da, ich sag mal, halb Asien auf seine Seite zieht, dann ist er bei Mitte 80 Stimmen.
Da gehen wir es doch mal kurz durch. Also wir haben ja schon gehört, also Bhutan, Sri Lanka, ein paar arabische Staaten aus dem asiatischen Raum. Dann hast du schon vielleicht wieder 6, 8 bis 10 Nationen, die sich dann auch schon zu dir bekannt haben. Dann bist du auf einmal schon bei 74. Dann hast du Ozeanien mit, ich glaube, 11 Nationalverbänden.
Genau. 11 Stimmen.
Wo sich bislang hat sich nur Neuseeland gegen Infantino gestellt. Heißt, 10 potenzielle Stimmen sind da noch drin. Dann wärst du bei 84. Bei Nord- und Mittelamerika sind die Mexikaner ausgeschert, also da wärst du schon bei 85. Und dann reden wir über 21 Stimmen, die du noch brauchst. Ne? Wir haben vorhin im Vorgespräch auch einmal kurz drüber gesprochen, was wohl mit Russland sein könnte. Die ja auch, wo man noch nicht genau weiß, wie die stimmen, die sich ja aber offensichtlich auch ein bisschen dazu bekannt haben, eher gegen Infantino zu stimmen, was vielleicht ein bisschen überraschend kommt.
Aber bei Russland, ganz kurz, bei Russland ist halt interessant, ne? Also der Umstand, dass sie ja gesperrt sind. Sie dürfen nicht teilnehmen an den FIFA-Wettbewerben, bei der UEFA auch nicht natürlich. Aber sie haben Stimmrecht. Da bin ich mal gespannt. Ne? Vielleicht am Ende nutzt Infantino die Zeit und sagt hier, Russland stimmt für mich, weil ich baue euch den Weg zurück in den Weltfußball, könnte ja auch ein Weg sein.
Absolut denkbares Szenario. Und dann ist der Weg tatsächlich gar nicht mehr so weit. Ja, also wir haben über noch Länder in Asien gesprochen, wo wir gar nicht wissen, in welche Richtung das geht, weil es ja keinen Fraktionszwang gibt. Also wenn der Kontinentalverband Asien sagt, wir schließen uns der UEFA mit ihrem Kampf gegen Infantino an, heißt es ja nicht, dass das für jedes einzelne Land gilt. Jedes Land hat eine Stimme und kann selbst entscheiden. In der Karibik gab es oder gibt es traditionell, glaube ich, auch einfach Fußballverbände, die Infantino durchaus zugeneigt sind. Also der Weg, auch wenn man das Gefühl hat, dass Infantino sich an der Spitze nicht halten kann, der ist nicht so kompliziert und so schwer, wie er zu sein scheint.
Ja, gerade die Karibik ist auch ein gutes Stichwort, weil CONCACAF natürlich laut öffentlicher Statements gehen sie den Weg wie die UEFA. Mexiko muss man davon rausnehmen, die sind ja schon ausgeschert. Und letztendlich ist dieser CONCACAF-Verband, wo man immer das Gefühl hat, ja, ist ein super kleines Ding, ne? 35 Stimmen sind das aber immerhin. Und da entfällt ja fast die Hälfte auch auf Mini-Verbände. Und dann hast du hier halt St. Vincent und die Grenadinen, St. Lucia, Kuba, Grenada, Antigua und Barbuda und was nicht alles. Und natürlich sind das alles Verbände, die Infantino irgendwie auf seine Seite ziehen kann, weil sie waren ja auch vorher hinter Infantino gestanden. Und Gianni Infantino hat ja, dazu kann man stehen, wie man will, er hat durch diese WM-Erweiterung auf 48 Teams natürlich vielen Verbänden die Möglichkeit geschaffen, eine realistischere Option geschaffen, an den Endturnieren zu partizipieren. Ob jetzt St. Lucia da auf Sicht irgendwie sich für eine WM qualifizieren wird, das wage ich zu bezweifeln, das wird auch mit 64 Teams nicht passieren. Aber dann hast du noch den Aspekt, dass natürlich unter Infantino auch diese Demokratisierung einfach stattgefunden hat, ne? Also jeder Verband eine Stimme, ob das jetzt so die perfekte Art der Demokratie ist, wenn gar nicht die Größe der Verbände abgebildet ist, ist auch eine andere Frage. Aber dann als dritten Punkt, und ich denke, das trifft auch auf viele Verbände auf der Welt zu, dass natürlich die Zahlungen der FIFA richtig, richtig gut ankommen. Vielleicht nicht immer dort, wo sie ankommen sollten. Aber auch wenn von 100% der Zahlungen, ich sag mal, nur 10% wirklich dahin fließt, wo es der Basis hilft, dann ist das eben doch eine Menge Geld, ne? Und so sieht man ja auch, wie er Afrika auf seine Seite gar nicht mal gezogen hat. Er hat sie einfach da behalten, trotz der ganzen Krise und Skandale.
Ja, ist genau wie du sagst, es sind halt einfach Summen für Kleinststaaten und für ganz viele kleinere Verbände in Ozeanien, in Asien, in der Karibik gilt auch das, was du gerade bei den Komoren und Malawi als Gründe angeführt hast. Diese finanzielle Abhängigkeit, das ändert sich ja nicht. Ja, dann ist es halt tatsächlich eine moralische Entscheidung und eine womöglich gegen finanzielle Zuwendung in bestimmter Form, wobei die UEFA ja auch in dem offenen Brief sagt, dass sie zu all den getroffenen Zusagen steht. Also die WM-Vergaben werden nicht neu verhandelt, die Aufstockung auf 48 wird nicht rückgängig gemacht und auch der finanzielle Zufluss soll ja bleiben. Das ist ja über die UEFA und diesen offenen Brief zumindest offiziell abgesegnet. Aber klar, ich meine, Infantino hat sich da einfach verdient gemacht. Die Leute wissen bei ihm, was sie kriegen und was sie nicht kriegen. Und finanziell ist es eine ganze Menge. Und ja, das ist halt der dümmste Spruch der Welt. Aber Geld regiert die Welt. Und wer das Geld hat, hat die Macht. Und das hat Infantino lange im Amt gehalten. Und ja, wie gesagt, wenn wir nochmal zu dem Punkt kommen, ne, vielleicht 84, 85 Länder, wenn man die jetzt zusammenrechnet, bei denen, wo man zumindest schon mal drauf schließen kann oder schon was gehört hat, dann ist die Macht zwar bröckelig, aber sie ist noch nicht akut gefährdet.
Wir sind gespannt, was da bis dahin noch alles passiert, was vielleicht auch noch rauskommt, was Infantino weiter schadet. Die eine große Bombe, ja, also die müsste schon so groß sein, wenn man jetzt bedenkt, was er alles schon überstanden hat. Die ist eher nicht zu erwarten, sodass, ich würde sagen, das spreche auch für dich, oder? Dass wir jetzt schon davon ausgehen, dass es jetzt auch auf diesen High Noon am 18.03. hinausläuft, oder? Oder siehst du noch irgendwie eine Möglichkeit, irgendein theoretisches Konstrukt, in dem das Ganze doch noch irgendwie vorher in sich zusammenfällt? Oder sogar ganz andere Seite der Medaille, in dem vorher dann doch noch die UEFA irgendwie eingespannt wird und doch noch einen Rückzieher macht?
Nee, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also ich glaube, der realistischste Punkt, über den Infantino stolpern könnte, wäre, wenn es in diesen ganzen, dieser ganze Rechteverkaufsgeschichte, wenn es da einen großen juristischen Fehler gegeben hätte. Wenn man sich allerdings anguckt, was da für Riesenplayer drin sind, also der Kushner als möglicher Investor oder wahrscheinlicher Investor, JP Morgan soll mit drin gewesen sein, das sind ja schon hochprofessionelle Akteure, genau wie Infantino selber. Das vergisst man manchmal, dass er auch ein hochprofessionell agierender Akteur ist. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da juristische Sachen übersehen worden sind, die wirklich dazu führen, dass Infantino aus dem Amt gespielt wird. Also das würde mich schon sehr, sehr wundern. Und dann sind wir an dem Punkt, ja, du brauchst einen Kandidaten, du musst ihn aufbauen, das braucht Zeit. Der muss ja auch ein bisschen auf Wahlkampftour gehen, sage ich mal. Und deswegen glaube ich auch, dass es auf High Noon hinzuläuft. Was vielleicht noch ganz interessant ist oder ein Punkt ist, den wir vielleicht auch noch mal kurz besprechen können, die UEFA stellt sich mit 55 Verbänden geschlossen gegen Infantino. Aber jetzt haben wir dann in relativer Bälde die U20-WM der Frauen in Polen. Und die Polen haben schon gesagt, als ein Vertreter der UEFA, sie treiben die WM voran. Bedeutet ja auch, sie haben ihre Kaderliste veröffentlicht, dass sie es mit dem Boykott offensichtlich nicht so ernst meinen, dass sie halt bereit sind, das Turnier zu spielen. Das gleiche gilt für Frankreich, die, soweit ich das verstanden habe, auch ihren Kader bereits gemeldet haben. Dann hast du mit Polen, sagen wir mal, ein mittelschweres europäisches Fußballgewicht und mit Frankreich ein absolutes Schwergewicht, die dem UEFA-Boykott aller FIFA-Turniere direkt in den Rücken fallen könnten. Ja, also sagen wir es immer im Konjunktiv, weil zu viel Dynamik in dem ganzen Prozess drin ist. Aber Stand jetzt, Polen treibt die WM-Vorbereitung voran, Frankreich hat gemeldet, das sieht nicht nach Boykott aus. Und dann ist halt auch noch die Frage, Čeferin tritt im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl an, heißt auch, die UEFA wird einen neuen Chef bekommen. Auch da wird irgendwann werden Kandidaten genannt, gehandelt werden. Und dann ist halt die Frage, ist der oder diejenige, die das dann übernimmt, schafft sie es trotzdem, diese 55 Einzelverbände hinter sich zu bringen? Oder gibt es da nicht den einen oder anderen, der ausschert, bevor diese ganze Geschichte kam, haben die Tschechen ja zumindest gesagt, dass sie es anhören würden, haben sich ja dann auch hinter der UEFA versammelt. Aber wir haben auch kleinere Verbände, ja, wir haben Zypern, wir haben Aserbaidschan, wir haben Armenien und wenig alles. Das sind auch Verbände, die vielleicht auch finanziell das eine oder andere nötiger haben als andere, wo halt Infantino auch ansetzen kann, um da vielleicht in diese UEFA-Mauer reinzustechen und ein paar kleine Löcher reinzuschlagen.
Ja, ich finde vor allen Dingen die Beispiele, die du genannt hast, auch besser als jetzt potenziell auf die ganz kleinen UEFA-Nationen zu gehen. Liechtenstein, Färöer, San Marino, Andorra etc. pp. Weil, also, die hätten wahrscheinlich bei einer 128er-WM nicht mal die realistische Möglichkeit, dran teilzunehmen. Und das Geld ist in den Verbänden, sicherlich gibt es da unter den gerade genannten Beispielen auch nochmal Abstufung, aber jetzt ja auch nicht ansatzweise so ein Problem wie anderswo. Ne? Also gerade Liechtenstein als Fürstentum ist ein superreiches Land und sind sicherlich weit entfernt, eine Fußballnation zu sein. Aber das hat auch natürliche Grenzen bei so einem kleinen Land. Aber ich glaube, den traue ich schon zu, dass sie dann auch nicht ausscheren und sich nicht einfangen lassen von den Argumenten, die natürlich Infantino anderswo vorbringen kann. Ich möchte nochmal zurück auf das Thema hier U20-WM der Frauen in Polen. Also ganz ehrlich, Tobi, das wäre ja ein Desaster sondergleichen für die UEFA, wenn dort dann eben die genannten Nationen, ob Einzelne oder alle, wirklich teilnehmen, weil dann musst du es kommunikativ wieder irgendwie einfangen und schießt dir eigentlich das größte Eigentor schon in der ersten Minute.
Ja, das wäre ein gigantisches Fiasko und das wäre auch das Ende der UEFA-Geschlossenheit, zumal, ich habe es jetzt gerade nicht ganz parat, aber ich denke, dass Spanien auch dabei ist und ich glaube noch eins,
Italien. Ich glaube, es waren die Großen. Ich gucke genau mal, aber ich glaube, Italien und Spanien auf jeden Fall auch.
Dann hast du halt 3, 4 absolute europäische Top-Nationen, die dir quasi in den Rücken fallen. Und wie willst du das argumentativ einfangen? Also da fällt mir nichts zu ein. Es ist das erste FIFA-Turnier, es ist die erste Probe, die würde direkt schiefgehen, weil dir auch die Top-Verbände in den Rücken fallen. Und dann hast du auch als Kleinstverband in Europa ja gar keine Handhabe mehr. Da kannst du ja nicht sagen, also beziehungsweise da müsstest du schon sehr stabil sein zu sagen, okay, wir bleiben trotzdem treu, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn dieses Turnier ausgetragen wird mit Beteiligung der 6 europäischen Nationalverbände, dann ist das Thema durch und dann hat Infantino das Blatt gewendet. Dann ist, glaube ich, dann steht seiner Wiederwahl zumindest gemessen an der Zustimmung der Nationalverbände nichts im Wege. Dann müsste wirklich die von uns beiden ja zitierte Granatebombe an anderer Stelle platzen, um das zu verhindern. Aber an der Zustimmung der Einzelverbände würde es dann mutmaßlich nicht mehr scheitern.
Also die U20-WM der Frauen ist wirklich ein Eldorado für die Top-Nationen. Also neben Gastgeber Polen, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und England dabei. Also da müssen dann wirklich die Größten der UEFA-Nation oder ein Teil davon wirklich schon mal zeigen, ob sie den Boykottandrohungen standhalten können oder ob sie da wirklich schon ausscheren und dann wird es wirklich eng, weil dann Infantino ja auch Europa wirklich wieder zu einem offenen Verband gemacht hat und dann da auch noch ein bisschen entspannter und ein bisschen zielorientierter vielleicht auch nach Stimmen, nach Verbänden Ausschau halten kann. dann wird es für ihn natürlich darum gehen, Afrika auch so konstant zu halten, weil man kann auch das ja umdrehen. Vielleicht gelingt es ja auch UEFA, Afrika ein bisschen zu spalten. Ne? Das wäre ja dann auch die andere Möglichkeit, wenngleich ich das für viel schwieriger halte, als umgekehrt für Infantino UEFA zu spalten. Ich glaube, bei dem Thema Afrika vielleicht auch ein bisschen zu lösen als so einheitlichen Block, der hinter Infantino steht, auch bei CONCACAF, bei Asien möglichst viele Stimmen zu bekommen, wäre es schon auch förderlich, wenn die UEFA zumindest, du hast eben gesagt, hier, sie wollen das nicht zurückdrehen mit den 48 Teams, wenn sie aus meiner Sicht zumindest eine Offenheit zeigen würden für die 64er WM. Denn nicht alles, was aus Infantinos Mund kommt oder von der FIFA kommt, ist aus meiner Sicht eine ganz schlechte Idee. Also die 64er WM fände ich gangbar als Fan von Weltmeisterschaften. Also ich bin kein Fan der FIFA, aber ich liebe Weltmeisterschaften. Und dementsprechend würde ich persönlich auch eine 64er WM aushalten. Und ich glaube, es würde im Großteil der Fußballwelt genauso gehen, oder?
Ja, sicherlich. Also du hast ja einfach die ganze südliche Halbkugel mit wahnsinnig vielen Nationalverbänden, die bei einer 32er WM nie eine Chance hätten, bei einer 48er WM größere Chancen, bei einer 64er WM realistische Chancen. Zumal das ja Afrika auch ein sehr gutes Beispiel ist. Du hast ja in vielen Ländern immer mal wieder eine goldene Generation, die sich dann bei ein oder zwei Weltmeisterschaften präsentieren, danach dann erstmal wieder verschwinden, dann treten andere Player in Afrika auf, also Kongo jetzt zum Beispiel, hatten ja auch eine sehr starke Mannschaft eine Mannschaft, die wirklich auch Spaß gemacht hat. Aber das ist ja jetzt gemessen an der Kraft von Marokko und so, ist es ja überschaubar. Also es wird wahrscheinlich ja nicht so sein, dass Kongo jetzt sich als dauerhafter Gast zwingend etabliert. Also kann natürlich sein, wenn das nachhaltig ist, diese Hype, den das Land vielleicht auch ausgelöst hat. Aber die Erfahrung hat ja gezeigt, dass es eher so Wellenbewegungen sind. Du hast diese goldene Generation, ein, zwei Turniere und dann gibt es andere afrikanische Mannschaften, die an die Stelle kommen. Deswegen glaube ich, dass es in solchen Teilen der Welt, ja, Afrika, Ozeanien, Karibik und so, dass da absolute Offenheit dafür besteht, zu sagen, dann haben wir vielleicht 5, 6 Teilnehmer mehr oder Chancen auf 5, 6 Teilnehmer mehr. Und da wirst du die 100%ige Zustimmung bekommen. Und die UEFA wird sich diesem Thema nicht verschließen können. Wenn sie sich jetzt dazu bekennen, wirkt es halt aber auch ein bisschen wie so ein plumper Versuch, Infantinos Argumente einfach zu übernehmen. Also da muss man auch, glaube ich, auch das argumentativ sehr, sehr gut vorbereiten und sagen, warum man dafür ist. Weil ich möchte mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass die UEFA jetzt bislang kein großer Freund der 64er WM war.
Weil sie selbst natürlich auch gar nicht so sehr davon profitieren, ne? Also prozentual gesehen hat die UEFA jetzt, was die Teilnehmerplätze anbetrifft, ja jetzt nicht den Riesensprung gemacht. Das waren, als es eine 32er WM war, bis einschließlich Katar 22 waren es, ich glaube, 13 Teilnehmer aus dem UEFA-Bereich. Jetzt sind es 16 geworden, während Afrika sich verdoppelt hat von 5 auf 10. Also dementsprechend ist das ja eine ganz klare Tendenz. Ich glaube, eine Königslösung gibt es da jetzt nicht. Eine gangbare Option wäre natürlich zu sagen, hier so nach dem Motto, wir signalisieren zumindest nicht die totale Ablehnung. Weil ich glaube auch, du kannst natürlich damit dann vieles verprellen, aber wenn du da zumindest nur eine gewisse Gesprächsbereitschaft zeigst, das nervt mich halt manchmal so ein bisschen, dass auch häufig so alles dann jetzt verdammt wird, was in den letzten Jahren von der FIFA kam. Und ich finde, die WM-Erweiterung ist jetzt nie mein großes Problem gewesen. Und bei dem Sprung von 48 auf 64 muss man ja auch sagen, dass das zumindest zur Folge hätte, dass es diese doofe Gruppendrittenregelung nicht bräuchte, ne? Dass du dann natürlich cleane Gruppen hättest. Es wären dann 16 Vierergruppen statt 12 Vierergruppen und dann kommen halt jeweils die ersten und zweiten weiter 2030. Also ich würde mich trotzdem drauf freuen, oder was heißt trotzdem? Also gerade, also 64 muss dann auch das Ende der Fahnenstange sein, ne? Aber also das würde der Fußball schon noch überleben und bis dahin sind da nochmal 4 Jahre, wo die dann alle ein bisschen aufholen können. Und es war doch auch schon jetzt keine WM der Schlachtfeste, wenn man mal von 7-1 Deutschlands gegen Curaçao absieht.
Nee, also Länder wie Kap Verde haben es ja tatsächlich auch belegt, dass sie eine Bereicherung für so ein Turnier sein können, Kongo auch. Von daher hast du sicherlich recht mit deinen Argumenten zu sagen, 64 würde der Fußball noch aushalten. Kommt natürlich dann auch ein bisschen auf die prozentuale Verteilung an oder auf die Verteilung, welcher Nationalverband da womöglich noch mehr Plätze bekommt. Aber sportlich wäre das sicherlich noch etwas, was man gut verkraften könnte. Und ja, dein stärkstes Argument finde ich auch diese unsägliche Regelung mit den dritten Plätzen, dass wenn man da auf dem Hot Seat sitzt und dann noch 3 Tage im Turnier verbleiben muss, um dann doch nach Hause zu fahren, das ist ja für alle Beteiligten ärgerlich und irgendwie ein Spannungsbogen, den der Fußball gar nicht braucht. Also zu sagen, wir haben da wieder eine klare Linie drin und so viele Mannschaften kommen weiter und dann können wir mit 32 Mannschaften ins 16. Finale gehen. Wäre das so? Ja, ne? Ich glaube.
Ja, genau. Also die K.O.-Runde bräuchte man ja nicht anzufassen. Also es wären dann einfach ja 4 Gruppen mehr, aber die K.O.-Phase wäre ja genauso lang, wie sie jetzt schon war, 2026.
Genau, und du hättest dann ja dementsprechend, wahrscheinlich würden ja dann auch einfach jeweils die ersten beiden pro Gruppe weiterkommen.
Genau.
Das heißt, du hättest da ja auch wieder eine andere sportliche Qualität und ein anderes sportliches Niveau. Und das würde das 16. Finale vielleicht sogar noch ein Stück weit interessanter machen.
Ja, dass du natürlich auch nicht so sehr auf ein Unentschieden gehen kannst oder irgendwie mit 3 Unentschieden weiterkommen kannst, wie das jetzt der Fall gewesen ist. Aber gut, ich würde sagen, Tobi, wir sind mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt in den nächsten Wochen. Bleiben da am Ball und ganz gewiss wird noch irgendwas passieren müssen, von beiden Seiten aus. Von Seiten der FIFA, von Seiten der UEFA natürlich auch.
So sieht's aus. Kleinen Moment, Gianni Infantino hat etwas in seiner Story gepostet. Oh. Und bedankt sich tatsächlich bei genau den 6 Nationalverbänden und sogar Grenada, die sich offensichtlich auch ihm angeschlossen haben. Das ist vor 4 Minuten passiert.
So, und da wird es dann interessant. Jetzt passiert nämlich genau das, was wir eben schon vorausgesagt haben, dass CONCACAF natürlich eben nicht so geschlossen ist und nicht nur den großen Ausschererverband Mexiko hat, sondern Grenada ist ja auch Karibik. Also von daher, da ist auch eine Möglichkeit für Gianni Infantino.
So schaut's aus. Wie du sagst, es bleibt spannend, es bleibt dynamisch. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Was für ein stumpfes Ende mit einer schlechten Floskel.
Ja, aber jetzt wird es ja noch besser. Die Story geht weiter. St. Kitts und Nevis sind auch im Infantino-Boot. Und vor einer Minute, jetzt wird es noch spannender, Neukaledonien. Und da gehen wir jetzt nach Ozeanien. Also das heißt, auch da bröckelt das Ganze.
So sieht's aus. Dann sind wir jetzt schon nach, ich weiß nicht genau welcher Rechnung, bei 87 oder 88 potenziellen Unterstützern von Infantino. Und da reden wir von weniger als 20. Bis Mitte März. Das wird wirklich high noon.
Also wenn wir jetzt die Aufnahme noch künstlich 5 Minuten verlängern würden, hat Infantino wahrscheinlich noch 3 weitere Endorsement-Schreiben in der Story. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir beenden das Ganze. Ich danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht mit dir wieder und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Ich danke auch fürs Zuhören und gebe ich gerne zurück. Immer wieder eine Freude.